Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 33 mit mir und diesmal ist Nico endlich wieder da. Hi.
Hallo zusammen.
Lang nicht mehr zusammen aufgenommen.
Ich wollte gerade sagen, ich könnte dir gerade nicht sagen, welche Folgennummer das war, aber wo ich jetzt gerade 33 gehört habe, sind es mal bestimmt 5 Folgen oder so. Also ich weiß, dass ich definitiv eine 3 nicht mehr vorne erlebt habe.
War die letzte Folge die mit Peter zusammen?
Die letzte, wo ich mit dabei... Ich glaube, wir haben noch eine danach gemacht.
Okay. Ja, das kann sein. Ja, ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass dieses Mal ein bisschen weniger newsorientiert sein wird und wir ein bisschen mehr auf Zuhörerfragen eingehen und ein bisschen über andere aktuelle Themen reden. Vielleicht auch einfach mal so über die Zukunft. Ein paar News gibt's aber doch. Zum Beispiel hat Stability AI, das ist ja eine der KI-Firmen, ein paar neue Modelle rausgebracht. Und das ist einmal Stable Diffusion Video, ich glaube, das ist der Name, womit man so kleine Videos generieren kann aus Bildern.
Und das habe ich gesehen. Da habe ich, ich habe da also nicht irgendwelche Papers oder irgendwelche News dazu, aber ich habe Instagram-Videos dazu gesehen, wo, ich weiß nicht, ob das so ein offizielles Werbevideo von denen vielleicht war, aber wo ein Vogel, der irgendwo saß, aus dem haben die quasi so ein Video gemacht, wie der von einem sitzenden Vogel einfach angefangen hat, durch die Gegend zu gucken und sich bewegt hat. Und ein anderes Video, was ich gesehen habe, das war, glaube ich, ein Auto auf einer Landstraße mit Nebel. Und das sah so geil aus, wie die, also das sah richtig, richtig gut aus. Also es war besser als das CGI von den meisten Marvel-Filmen aktuell.
Ja, also die Ergebnisse sind auch richtig gut. Der einzige Nachteil ist halt, dass die Videos nur, ich glaube, 14 Frames oder so lang sind.
Also ja, recht sind kurz. Ganz kurz, ne?
Das meiste, was ich gesehen habe, waren animierte Memes.
Ja, okay. Wozu wird man das als erstes verwenden? Memes?
Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist nicht das einzige Videomodell, was rauskam. Von Pika.art kam ein neues Videomodell. Das sieht schon richtig gut aus. Das macht auch so längere Animationen. Einfach Text zu Video. Ich würde sagen, er ist ungefähr auf dem Level, wo Bildgenerierung Anfang des Jahres war.
Okay.
Was witzig ist, weil ich schreibe gerade einen neuen Blogpost. Ich mache ja am Ende von jedem Jahr einen Rückblick auf das Jahr und Voraussagen für das nächste. Und ich bin dafür meine Voraussagen von letztem Jahr durchgegangen, was ich für 2023 vorausgesagt habe. Ich habe predicted, dass Videomodelle bis zum Ende des Jahres ähnlich gut sein werden wie Text-zu-Image-Modelle am Anfang von 2023. Und das haut jetzt ungefähr hin.
Wie ist generell so deine Quote, würdest du sagen? Oder willst du dir das für den Blogpost?
Ja, können wir drüber reden. Ich bin die ganzen Predictions durchgegangen in dem Post. Ich meine, das größte Problem, den größten Fehler, den ich gemacht habe, war, dass der Blogpost letztes Jahr nicht so umfangreich war. Ich habe nicht so viele Predictions gemacht, vor allen Dingen nicht viele, die verifizierbar sind. Aber die ich gemacht habe, waren richtig. Ich habe halt nur einfach über viele Dinge nicht geredet. Ich habe versucht, dieses Mal jetzt im Blogpost ein bisschen mehr Predictions zu machen, zu mehr Themen, ein bisschen genauer.
Hast du vor, diesen Rückblick nur für deine Blogposts zu machen oder hast du auch vor, die letzte Folge des Jahres im Podcast so eine Recap-Folge zu machen?
Das ist eine exzellente Idee, Nico. Dann hören wir nämlich jetzt auf, darüber zu reden und machen das in der letzten Folge.
Das war jetzt nämlich mein Anreiz daran.
Okay, dann lass uns noch kurz über das zweite Modell von Stability AI reden, und zwar Stable Diffusion XL Turbo. Stable Diffusion XL ist ja deren aktuell bestes Text-to-Image-Modell. Und Turbo ist nicht besser, aber deutlich schneller. Es verwendet ein bisschen anderen Algorithmus, wo aus diesen 50 Diffusion-Steps, die normalerweise durchgelaufen werden, um das Bild zu generieren, die werden zusammengeführt zu einem Step. Und das bedeutet, du kriegst ein Bild pro Sekunde oder noch schneller.
Wie?
Ja. Also Echtzeit-Bildgenerierung.
Okay, das...
Ich habe das...
Ich fand es nur beeindruckend.
Ja, ich habe das mal getestet. Das Problem ist halt, du kriegst unfassbar schnell Bilder, aber die Qualität ist deutlich schlechter als DALL-E 3. Und ich habe GPT-4, also bleibe ich wahrscheinlich bei DALL-E 3.
Ich weiß nicht, ob da... Nee, das war, glaube ich, außerhalb von einer Podcast-Folge. Da habe ich mich mit Peter haben wir uns auch über, ich weiß nicht mehr, ich meine, es war Dolly, haben wir uns Bilder generieren lassen, unter anderem auch mal von Bauplänen oder sowas. Ist das so, dass da einfach mehr oder weniger immer noch Quatschbilder erzeugt werden? Weil da waren dann zum Beispiel, was jetzt bei einem Bauplan natürlich ganz konkret ist, du hast auf den ersten Blick denkst du, boah, krass, das ist ein richtig detaillierter Plan, Räume, die ausgestattet sind und sowas alles. Und dann fällt dir aber auf den zweiten Blick auf, dass da Räume ohne Türen sind, dass Linien ins Nirgendwo gehen, was keinen Sinn ergibt oder sowas ähnliches. Ist das immer noch so?
Ja. Also Dolly 3 ist dafür wahrscheinlich noch das beste Modell. Und das macht offensichtlich noch diese Fehler. Ich glaube, um so Raumpläne zu zeichnen, würde es ein Wettrennen zwischen Image-Modellen, ob die in der Lage werden, präzisere und inhaltlich sinnvollere Sachen zu machen.
Ich muss fragen, Image-Modelle werden nur auf bestehende Bilder von Raumplänen oder mit bestehenden Bildern von Raumplänen trainiert? Oder wie ist das?
Wenn überhaupt, ja. Also die sehen einfach Bilder von Raumplänen.
Okay.
Aber ich glaube, die ersten sinnvollen Raumpläne werden von woanders kommen, nämlich von GPT-4 mit Vision, das einfach deine Programme nutzen wird und die Raumpläne per Programm zeichnen wird. Du nutzt ja Software, um die Räume zu zeichnen. Und wahrscheinlich kann GPT-4 die Software benutzen, bevor Bild-KIs in der Lage sind, gute Raumpläne zu generieren.
Okay, ja, macht Sinn.
Und Stable Diffusion XL ist qualitativ sowieso deutlich schlechter. Da sind noch Artefakte und so drin.
Ja.
Das kann man, also man kann es benutzen, aber halt nur für so Hintergründe, Werbung, also Sachen, wo Qualität nicht so wichtig
ist. Thema Werbung. Das ist mir nämlich aufgefallen. Man hat ja aber, ich weiß nicht, die Android-Nutzer werden es höchstwahrscheinlich kennen. Wenn man auf seiner Startseite hat man ja ganz links oft diesen News-Tab oder sowas, diese News-Seite auf seinem Handy. Und dann wird mir unter anderem da auch relativ häufig Werbung angezeigt oder irgendwie so Bilder von irgendwelchen Artikeln. Diese Monitore kriegst du jetzt hier und da im Angebot. Und mir ist aufgefallen, dass da in letzter Zeit extrem viele Bilder genutzt werden, wo ich der Meinung bin, dass die KI generiert sind. Wenn dann irgendwie so ein Mann vor seinen Gaming-PC gesetzt wird und dann dieser Monitor ist jetzt 30% reduziert hier und für. Und ich muss sagen, mich triggert das irgendwie absolut. Ich finde ich mag diese Bilder überhaupt nicht. Ich finde die richtig lieblos.
Also findest du sie lieblos wegen dem Aussehen oder lieblos, weil du weißt, dass sie generiert wurden?
Lieblos ist vielleicht das falsche Wort. Ich fände es schöner, wenn man einfach nur ein Bild von dem Monitor mit irgendeinem Hintergrund oder sowas zeigen würde und dann, keine Ahnung, Sale daneben schreibt, als wenn man versucht, mit so einem KI-generierten Bild, wo der Monitor dann mit drin ist. Also, das stört mich irgendwie.
Ja.
Es geht nicht um die Lieblosigkeit, weil offensichtlich ist, wenn ich jetzt nur ein Foto von dem Monitor zeigen würde, mit Deal, ist ja auch lieblos dahin gemacht. Macht dir irgendein Designer innerhalb von einer halben Minute. Aber mir gefallen diese KI-generierten Bilder in der Werbung einfach nicht.
Aber nur, wenn es jetzt um so Produktdarstellung geht oder wenn jetzt, sagen wir, irgendeine Versicherung Werbung macht,
ich hatte es nur als Produktdarstellung für mich.
Es wundert mich auch bei Produkten, weil wenn du Geld sparen willst, machst du ja wirklich einfach nur ein Bild von dem Produkt.
Ja, also ich kann jetzt gerade mal gucken. Wenn ich gerade auf meine News-Startseite sehe, dann sehe ich zum Beispiel gerade für Lautsprecher, sehe ich ein Foto. Da würde ich jetzt sagen, das ist ein Foto. Das stehen die Lautsprecher in einem Wohnzimmer. Sieht für mich schön belichtet aus und unten drunter steht der Preistipp schlechthin. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter runter scrolle, finde ich garantiert auch irgendwo so ein Bild, was KI generiert ist.
Ja, meine Vermutung, warum das gerade viel gemacht wird, ist einfach, dass irgendwo in den Firmen Leute sitzen, die so ein bisschen FOMO haben und das Gefühl haben, wir müssen jetzt unbedingt hier KI nutzen für Werbung, weil alle anderen machen das ja auch. Und das dann einfach, vielleicht auch einfach nur zum Testen, dass die Firmen das ausprobieren wollen, vielleicht ihre Leute in-house ein bisschen darauf trainieren wollen, das zu nutzen, wenn es sinnvoll ist, dass die Leute ein bisschen übers Ziel hinausschießen.
Ich habe jetzt eins gefunden. Das ist zum Beispiel jetzt für einen Fernseher und das ist dann ein Bild von einer Frau dargestellt, die so erstaunt sich freuend guckt. Ich weiß nicht. Also für mich leitet dieses Bild nicht dazu an, auf die Werbung einzugehen. Ich fände ein Bild, wie der Fernseher vor Ort aussehen würde oder ähnliches, finde ich deutlich schöner. Und ich habe halt dieses Gefühl, wir, diese Werbebetreibenden quasi, wollen einfach nur möglichst schnell möglichst viel Werbung rausklatschen. Und das geht dann ja relativ gut, wenn du mal eben 10 Prompts irgendwo reinwirfst und lässt dir dann ein Bild dafür ausgeben, ne? Und ja, das ist so dieses Gefühl, was mir das vermittelt.
Ja, also gerade, klar, einfach das Bild vom Produkt ist einfach, aber so wie du eben beschrieben hast, das Produkt in einem Beispiel Wohnhaus mit Belichtung und allem ist ja schon deutlich teurer als einfach KI generiert.
Ja, und da kommt auch direkt dieser Eindruck, dass sich damit auseinandergesetzt wurde. Und das, finde ich, ist für mich zumindest ein wichtiger Faktor, der dann damit reinspielt.
Ja, mal gucken, wie viel. Aber ich glaube, das wird sogar noch mehr mit KI in Werbung. Ist halt einfach so günstig. Gerade wenn die Bilder noch besser werden. Ach, na gut. So, wir haben noch ein, zwei News. Wir haben die Amazon AWS. Ich weiß gar nicht, wie das Event heißt. Reimagine. Die haben alle so komische Namen, diese Tech-Veranstaltungen von den großen Konzernen. Auf jeden Fall hat Amazon ihre neue Cloud-Server-Hardware vorgestellt. Amazon hat jetzt auch eigene Chips, wie alle anderen auch. Amazon hat auch eigene Foundation Models für Bildgenerierung, Language Models und so weiter, wie alle anderen auch. Hat auch ganz viel Nvidia-Hardware gekauft.
Mit der Integration in Alexa?
Also sie arbeiten dran. Ich nehme an, das wird bald kommen. Da ging es jetzt in dem Event erstmal so nicht drum. Aber die haben auf jeden Fall die Hardware-Kapazitäten, um entsprechend gute Modelle zu trainieren. Ist nur die Frage, ob Amazon es sich leisten kann, das für alle Alexas anzubieten, ohne da irgendein Subscription-Modell draus zu machen.
Ja. Ja gut, da ist es unwirtschaftlich oder komisch wahrscheinlich, wenn man einfach die Einkaufspreise erhöhen würde, weil das frisst ja im Nachhinein die ganzen Ressourcen dann, ne? Wenn dann die Nutzer das benutzen und die Server-Hardware quasi benötigen quasi.
Und Amazon verkauft die ganzen Echo-Geräte ja sowieso zu den Produktionskosten mit dem Ziel, dann nachher in der Nutzung Gewinne zu machen.
Okay, und das wusste ich gar nicht.
Ja, also du kriegst ja an so Black Fridays, kriegst du so ein Echo Dot für knapp über 20 Euro.
Ja.
Da macht Amazon keinen Gewinn dran. Vielleicht verlieren die da sogar dran. Aber die wollen halt dann nachher in der Nutzung Gewinn dadurch machen, weil du durch Alexa bei Amazon einkaufst oder Amazon Music, Video Instant Music, wie heißt der Musikstreaming-Service?
Amazon Music, glaube ich einfach.
Ja, dass du das abschließt.
Okay.
Und
hast
Language
du ein Echo-Gerät bei dir stehen?
Ich habe sogar zwei.
Okay.
Aber so Language Models machen das Betreiben natürlich deutlich teurer.
Ja.
Das merkt OpenAI ja auch gerade. Die kommen ja auch an ihre Kapazitätsgrenzen aktuell.
Ja, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe mich heute für die Warteliste quasi eingeschrieben, um Zugriff auf GPT-4 zu bekommen. Und du sagtest, das wäre noch nicht so lange so, dass man dafür in eine Warteliste muss.
Ich glaube, das hat nach dem Dev Day angefangen. Oder
was
kurz davor.
Was für ein Tag?
OpenAI hatte ja ihren Dev Day, ihre Keynote, wo die GPT-4 Turbo und ihre ganzen Neuerungen zu GPT-4 vorgestellt haben. Okay. Und diesen GPT-Store, Custom-GPTs und so weiter. Und seitdem sind die Nutzerzahlen ein bisschen explodiert. Und ich glaube, da fehlt einfach jetzt gerade die Hardware. Es kann auch sein, dass sie ein bisschen Hardware abzwacken müssen, weil sie ja ihre nächsten Modelle trainieren wollen. Also die Forschungsabteilung von OpenAI braucht ja auch noch Rechenleistung fürs Training. Und dann ist da wahrscheinlich ein bisschen das Bottleneck, wie viel Azure Cloud Ressourcen Microsoft zur Verfügung stellen kann. Aber es gibt ja noch Perplexity. Da habe ich schon mal drüber geredet. Perplexity ist eine Suchmaschine, eine neue, die Language Models benutzt für so, ja, ähnlich wie Bing mit Bing Chat, aber deutlich besser. Also ich empfehle allen mal Perplexity zum Suchen auszuprobieren. Es funktioniert sehr gut und ist unfassbar schnell. Die haben auch einen
Blogpost. Sieht es dann mit den Ergebnissen aus? Also mit den
Suchergebnissen? Extrem gut. Ja, also die Suchergebnisse sind 1A. Wenn du wirklich Informationen suchst, ist es besser als Google.
Ist einfach eine Website, oder?
Ja. Und vor allem ist Perplexity unfassbar schnell. Also das Language Model braucht nicht so lange wie Bing Chat zum Beispiel. Zum einen, weil die kleinere Modelle nutzen und zum anderen, ich habe letztens einen Blogpost von denen gelesen, haben die sehr viel Entwicklungszeit reingesteckt in die Optimierung von der Interferenz der Language Models. Und sie haben heute oder gestern auch angekündigt, dass sie nutzen auch Amazon AWS, das heißt, sie haben auf dem Event angekündigt, dass sie jetzt ihre eigenen Modelle nutzen, basierend auf Llama 2 und Mistral. Die sind nochmal von denen gefeintuned worden und die Performance ist echt extrem gut. Also, die kann man auch als Entwickler per API nutzen. Also generell der ganze Open Source Language Model Bereich entwickelt sich sehr schnell. Es gibt mittlerweile viele recht kleine Modelle, die auch lokal auf dem Rechner laufen, die vergleichbar sind mit ChatGPT 3.5, in manchen Bereichen sogar vergleichbar mit GPT 4.
Ist das bei den Google-Handys mit Bart jetzt mittlerweile so?
Bart ist noch nicht in Google Assistant integriert.
Okay, weil das ist das, wo ich die ganze Zeit drauf warte eigentlich. Da habe ich nämlich voll Bock drauf.
Ich meine, die Pixel-Handys haben ja recht viel KI-Integration, gerade bei so Bildbearbeitung.
Ja, genau.
Aber Google Assistant ist noch nicht kombiniert mit Bart. Soll aber bald kommen. Also ist schon eine Entwicklung, haben ein paar Leute auch schon testen dürfen.
Ah, cool. Da freue ich mich drauf. Ich habe mir nämlich, weil der Vertrag ausgelaufen ist, habe ich mir einen Pixel 8 unter anderem aus Vorfreude darauf geholt.
Ja. Also ich teste immer mal wieder Bart und schaue mir die Updates an. Und das Team dahinter ist sehr motiviert. Also es wird nicht viel drüber gesprochen, aber die machen sehr viele Updates und auch sinnvolle Sachen. Letztens gab ja Extensions für Bart, das Zugriff hat auf andere Google Services wie Gmail und YouTube. Und jetzt gab es ein Update, dass Bart sich die Videos auch angucken kann und dann praktisch zusammenfassen kann, was in den Videos passiert. Schon ganz cool.
Wo du das jetzt sagst, das ist mir bei der Einrichtung von dem Handy aufgefallen. Es fühlt sich trotzdem immer noch komisch für mich jetzt an, wenn ich jetzt ein neues Handy habe oder sowas und dann kommen diese ganzen Sachen. Darf ich hier drauf zugreifen? Darf das da drauf zugreifen? Es fühlt sich immer noch komisch an. Also da dann auf Akzeptieren zu drücken. Es fühlt sich an, was es ja prinzipiell auch ist, immer noch wie so ein Einschnitt in deine Privatsphäre.
Ja, von Privatsphäre haben wir uns in diesem Jahrzehnt komplett verabschiedet.
Und das Gefühl habe ich nämlich auch. Es wurde jetzt in der Einrichtung an so vielen Stellen gefragt, dürfen wir hier drauf zugreifen, dürfen wir das machen, dies, das, jenes. Das ist immer noch für mich so ein etwas unschönes Gefühl, da dann auf Akzeptieren zu drücken. Aber muss man dann halt, wenn man Features nutzen möchte, ne?
Ja, wir haben unsere Privatsphäre jetzt schon seit längerem einfach eingetauscht gegen Funktionalität. Ich fürchte, die Leute werden das auch erst richtig merken, wenn jetzt mithilfe von KI angefangen wird, diese ganzen Daten in Verbindung zu bringen. Also bisher hatte die eine Firma deinen Standort und der hier deine E-Mail-Adresse und PayPal noch deine Einkaufsdaten. Aber die haben ja schon seit langem angefangen, die Daten untereinander zu verkaufen. Und jetzt gibt es auch die entsprechende Software, die ganzen Daten auswerten und in Verbindung bringen kann. Und im Prinzip hast du dann keine Geheimnisse mehr.
Es ist ein gruseliges Gefühl.
Ja, es sind ja auch, da habe ich schon mehrmals drüber gesprochen, es sind ja auch so Dinge, über die man nicht nachdenkt. So kleine Sachen wie die Art, wie du auf der Tastatur tippst, kann anzeigen, ob du Demenz entwickelst oder nicht. Die Art, wie du gehst, kann auf unterschiedliche Krankheiten hindeuten. Mit WLAN-Signalen können wir durch Wände schauen und sehen, was Menschen machen. Es ist ja so viele Daten, die auf den ersten Blick irrelevant wirken, enthalten Informationen, die mit KI gewonnen werden können und ausgewertet werden können.
Und unbewusst aber auch ganz viel. Also ich finde, man gibt dann auch unbewusst extrem viel frei. Ganz einfaches Beispiel über den Standort. Theoretisch wenn ich irgendwo parke oder so, also das ist jetzt zuletzt passiert, ich habe in Köln geparkt und dann kommt ein paar Tage später die Nachricht von Google Maps, wie hat Ihnen denn der Besuch im Klettenbergpark gefallen?
Ja.
Denkt man in dem Moment nicht drüber nach, ne? Und dann denkt, da hat man sich gedacht, ach, da habe ich ja vor ein paar Tagen geparkt.
Genau. So schnell geht das. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da noch was gegen tun können. Das ist jetzt einfach
also
so.
Also ich glaube, spätestens mit dem Moment, wo man ein Handy hat, ist viel von der Privatsphäre schon weg.
Man muss halt nur vorsichtig sein. Also, dass das für Werbung und so weiter eingesetzt wird, ist scheiße. Aber es ist halt eine feine Grenze, ob es irgendwann eingesetzt wird, um Menschen zu kontrollieren und nachher auch zu manipulieren und so weiter.
Ja, so Social Profiling und sowas dann, ne? Das kann dann schwierig werden.
Ja, und was auch schon richtig oft passiert, was ja jetzt langsam immer kritischer wird, ist, dass die ganzen Daten genutzt werden, um Leute gezielt zu manipulieren für Wahlen und so weiter.
Ja.
Also Social Media Kampagnen sind ja mittlerweile so komplex. Einzelne Nutzer werden basierend auf all diesen Informationen angeschrieben, auf genau die richtige Art und Weise, sehen genau die richtigen Posts.
Ja, ne.
Das ist eine meiner größten Sorgen für die US-Wahl nächstes Jahr, dass die komplett durch KI entschieden wird.
Ich sag mal so, die ist ja auch vor der ganzen KI-Geschichte schon, hatte ja immer schon viel Eskalationspotenzial.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, also, können wir vorstellen,
ja,
was das
wir haben das bei Stress geben Brexit kann. Ja schon gesehen. Bei Brexit wurde ja im Nachhinein ja auch klar, dass das Wahlergebnis extrem beeinflusst wurde von der Firma Paladin mit ihrer Online-Auswertung und Online-Werbung. Da wurde sehr viel mit digitalem Marketing für Brexit gepusht.
Ja.
Und wo wir gerade bei so lustigen Themen sind, es gab eine Umfrage von verschiedenen Experten, was denn deren Wahrscheinlichkeit ist, dass KI die Menschheit auslöscht. Und die Vorhersagen schwanken so zwischen 10% und 90% mit einem Mittelwert von so 40%.
Ui.
Der durchschnittliche KI-Entwickler sagt 40%, der durchschnittliche Machine Learning Forscher sagt 10%, andere Namen, die man hier noch so kennt, der Durchschnittsamerikaner sagt 25%. Ja, aber die Mehrheit ist bei so 40%.
Dem kann man super easy entgegenwirken, indem du einfach jetzt schon anfängst, dich mit ChatGPT anzufreunden. Das ist richtig einfach. Du schreibst einfach, ich werde, wenn die AI-Overlords alle da sind, werde ich auf eurer Seite stehen. Und dann bist du sicher.
Was mich bei den Umfragen am meisten stört, ist das Wort Extinction, Auslöschung. Ich meine, okay, selbst wenn die KI böse wird und super mächtig und plötzlich ein Eigenleben entwickelt, dann zerstört die vielleicht unsere Zivilisation, aber die Menschheit auslöschen ist nochmal deutlich schwieriger.
Ja, wir ziehen einfach den Stecker bei dem Computer und dann,
genau,
ist das kein Problem mehr. Es gibt
verschiedene
Szenarien, die man sich da ausmalen kann.
Ja, aber Auslöschung, glaube ich, ist keine Möglichkeit. Ich meine, hast du mal versucht, alle
also
Insekten in deinem
quasi,
Haus zu töten?
Ich wollte gerade sagen, Auslöschung bis auf den letzten Menschen quasi.
Ja, das ist schon sehr, sehr schwierig. Also der Planet ist groß, es gibt sehr viele Menschen und wir vermehren uns doch recht schnell.
Aber ist halt die blöde Frage, ob das nicht durch Nuklearwaffen oder Ähnliches doch möglich ist?
Ja, aber ich warum sollte die KI mit Nuklearwaffen ihre eigene Infrastruktur zerstören?
Okay, die Frage war jetzt gerade nicht warum, aber wäre es möglich?
Also ich glaube,
weil es ist ja nicht nur so, dass du mit der Waffe, mit dem Waffeneinsatz quasi dann zigtausende Menschen oder Millionen Menschen tötest, du machst halt auch das ganze Land kaputt.
Ja. Aber selbst ein Nuklearkrieg würde ja die Menschheit nicht komplett auslöschen.
Ja, stimmt. Ja, gut. Kommt man dann in so ein Fallout-Endzeitstadium oder sowas, ne?
Ja, auch nicht schön, aber nicht ganz so extrem wie dargestellt. Was wollte ich jetzt sagen?
Ja, du weißt, glaube ich, warum sollte die KI ihre eigene Infrastruktur zerstören?
Ja, das. Und ich glaube, die Mühe ist es auch nicht wert. Also vielleicht lohnt es sich für das System, wenn wir jetzt von dieser hypothetischen, super bösen, super mächtigen KI ausgehen, vielleicht lohnt es sich, die Menschheit zu zerstören. Aber die bis aufs Letzte auszurotten, ist sehr viel Aufwand
Du
für sehr wenig
meinst,
Return.
ja, Kosten Nutzen
Ja,
ineffektiv.
ob dann doch ein paar Menschen in irgendeinem Wald hocken, spielt dann auch keine Rolle mehr.
Ja, den Punkt sehe ich.
Also vielleicht sollten diese ganzen Umfragen mal ihre Frage ändern von Auslöschung zu Zivilisation
Dezimierung.
zerstört. Ja. Aber selbst dann bin ich noch recht optimistisch. Ich glaube, wir brauchen keine KI, um uns zu zerstören. Das schaffen wir auch ganz gut alleine. Auf der anderen Seite, vielleicht kommt sie auch und löst alle unsere Probleme.
Könnte natürlich genauso. Könnte so sein, ja.
Zum Beispiel DeepMinds neue KI. Was für eine
Ich
Überleitung.
wollte gerade sagen, also das war
Gnome.
jetzt smooth wie sonst was.
Gnome hat zum Beispiel geholfen, zigtausende, hunderttausende von neuen Materialien zu entdecken. Und zwar um ein Vielfaches mehr als bisher mit Computern oder durch Experimente möglich war.
Materialien für Genomforschung.
Nein, nein, also Gnome-Forschung, Proteine war AlphaFold, aber Gnome ist ein neues Modell, was einfach Kristallstrukturen entwickelt und entdeckt, die stabil sind.
Okay. Also quasi
Also,
synthetische Elemente erzeugt, oder wie?
ja, das spielt so ein bisschen Lego. Es nimmt sich so verschiedene Metalle und Elemente, steckt die zusammen, simuliert, hält das, bringt das irgendwas, macht das irgendwas. Und wenn das Material einigermaßen stabil ist und nützlich ist, dann wird das gespeichert. Und im Artikel schreiben sie, von den 2,2 Millionen Vorhersagen, die das Modell gemacht hat, sind 380.000 stabil und sind damit zumindest mal relevant genug, dass man sie mal herstellen kann und testen kann, ob sie nützlich sind.
Okay.
Und man weiß ja nie, das habe ich auch vorhergesagt in dem Blogpost, den ich gerade schreibe. Dieses Jahr hatten wir Pech mit L99, kein Supraleiter bei Raumtemperatur. Aber wenn es Supraleiter bei Raumtemperatur gibt, werden sie wahrscheinlich entdeckt von Modellen wie Gnome oder deren Nachfolgern. Also vielleicht haben wir dann doch bald Supraleiter.
Haben wir was, worauf wir uns nächstes Jahr freuen können.
52.000 neue Compounds, ähnlich zu Graphen, wurden entdeckt. Schon spannend. Ich muss den ganzen Blogpost mal nach dem Podcast durchlesen. Vielleicht schreibe ich noch was dazu auf Twitter oder sonst wo. So. Außerdem, ich hatte nach Zuschauerfragen gefragt. Nach Zuschauerfragen gefragt. Oder
Ja,
sagt man
kann man
so?
sagen, denke ich. Klingt zwar komisch, aber kann man sagen.
Ich habe ein paar bekommen. Und die erste war, was bedeutet E/Egg? Das ist ein Tag, den haben viele KI-Leute auf Twitter. Und das steht für Effective Accelerationists. Das ist eine Bewegung, die möchte, dass wir die ganze KI-Forschung noch weiter beschleunigen. Mit der Idee, dass das alle unsere Probleme löst. Also praktisch schneller zu KI, schneller entwickeln, damit schneller die Vorteile von KI kommen und wir alle in unserem arbeitsfreien Utopia leben können. Und dass das Endziel praktisch sein sollte, dass wir uns immer weiter, immer schneller entwickeln, wohin das dann auch führen mag. Es hat was von der Sekte.
Da hast du eine kurze Bedenkpause gebraucht, bevor du das sagen wolltest.
Ja, auf der anderen Seite die Gegenbewegung, dieses ganze KI will uns alle vernichten, ist auch nicht besser. Also im
Ja.
Prinzip ist es sehr ähnlich zu Religionen. So, die einen beten es halt an und die anderen,
Verteufeln es.
ja.
Ja, kann
So,
man eigentlich nur
kannst du.
hoffen, dass wie immer irgendein solider Mittelweg, irgendwas dazwischen.
Ja, Also diese ganzen extremen, generell so religiöses Verhalten finde ich immer ein bisschen abstoßend. So diese
Du
ganze
meinst dieses
Sektenkultur.
also ich will jetzt nicht sagen, dass religiöses Verhalten extrem ist, aber dieses Extreme in eine Richtung vertretende, meinst du?
Ja, und dann auch dieses ganze Drumherum mit diesen Gruppengesängen und sich gegenseitig bestärken. Und wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Diese ganze, ach, Menschen haben manchmal richtig widerliche Gruppendynamiken.
Ja, okay.
Nicht schön. So, dann habe ich noch die gute Frage bekommen: Was mache ich mit meinem Leben?
An dieser Stelle wäre es jetzt wichtig zu sagen, wer das war. Nein.
Nein, nein, nein.
Nein, nein.
Vielleicht weiß ich es ja auch gar nicht. Vielleicht war es ja einfach ein Leserbrief oder
Na gut.
Hörerbrief. Also, ich weiß schon, wer es war, aber
Ja, dachte ich mir schon, aber
ich
ist
glaube,
ja
der
auch
Hintergrund der
irrelevant.
Frage, was ich so rausgehört habe, war nicht, was mache ich mit meinem Leben, sondern hat es noch so einen Sinn zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, wenn eh bald alles automatisiert wird? Und ich muss
Also,
sagen, die Frage habe ich mir auch schon gestellt.
ja.
Ja.
Die Frage ist, was würdest du tun, wenn du es nicht, wenn du jetzt nicht studierst oder ähnliches?
Genau.
Das ist, denke ich mal, eine der Sachen. Ich glaube, diese Beschäftigung spielt da ganz viel mit rein, weil erstens weißt du nicht, wann, wie, wo wird es irgendein Utopia geben oder nicht. Zweitens
Genau.
hast du halt gerade nicht diese Beschäftigung. Ich glaube, wenn ein Mensch ständig unbeschäftigt ist, ist das nicht gesund für den. Ich meine, man kann sich auch außerhalb vom Arbeiten oder Studieren beschäftigen, aber dann kannst du dein Leben ja nicht wirklich erhalten. Es ist ja auch ein bisschen Lebenserhaltung mit dabei, weil wenn du jetzt komplett aufhören würdest zu arbeiten, hast du meinetwegen für ein paar Wochen, Monate, weiß nicht was, Rücklagen und endest danach dann auf der Straße oder so. I
Ja,
don't know.
genau das würde ich auch sagen. Also wenn ihr euch überlegt, soll ich jetzt noch eine Ausbildung machen oder studieren,
Do
dann
it.
sage ich erstmal auf jeden Fall ja, weil erstens, ihr habt eh nichts Besseres zu tun. Ist immer noch besser als arbeiten zu gehen. Zumindest wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt. Und ich glaube, angenommen, wir hätten jetzt Super-KIs, die alle Arbeit übernehmen und wir hätten Universal Basic Income und alles wäre super. Ich glaube, dann würde ich immer noch in die Uni gehen und lernen.
Ja.
Ich meine, ist ja
Einfach weil
interessant.
man was macht, was einen selber erfüllt.
Wenn ihr jetzt aber BWL studiert mit dem festen Ziel, Banker zu werden und das total scheiße findet, dann sieht das Ganze anders aus. Weil dann, glaube ich, sieht die Zukunft nicht so gut aus für euch. Oder vielleicht doch. Also vielleicht, wenn ihr keinen Spaß dran habt, sieht es gut aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Banker ein Job ist, den es noch lange geben wird.
Ja,
Auf
warte, ich habe
der anderen
meinen
Seite,
Point vergessen. Rede ruhig weiter.
bei Schulen, ich glaube, Schulen sind noch ein bisschen wichtiger als so Ausbildungen. Schulen sollten auf jeden Fall weiter existieren, auch wenn es keine Jobs mehr gibt. Ich glaube, so Grundbildungslevel ist sehr wichtig.
Ja,
Nicht
ich
nur
glaube,
wegen dem
sonst kann
Wissen,
auch eine
sondern
Gesellschaft
auch
nicht wirklich funktionieren.
genau so ein bisschen grundlegend Werte und Gesellschaftsnormen vermitteln, ein bisschen Zusammenhalt lernen, die soziale Komponente. Und ansonsten einfach weiterleben. Es gibt immer einen Tag danach. Wir müssen weitermachen. Aber ich hatte eine ähnliche kleine Krise. Ich wollte ja immer in die KI-Forschung, weil ich Bewusstsein und künstliche Bewusstseine richtig spannend fand. Ich dachte immer, ich könnte eines Tages an KI forschen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl oder hatte das Gefühl,
Dass der
dass ich
Zug
ein paar Jahre
abgefahren
zu
ist,
spät
oder?
komme. Ja, dass man so ein bisschen zu spät kommt. Es dauert ja ein bisschen, bis du in der Forschung landest. Du musst Bachelor machen, dann musst du Master machen, dann wirst du PhD-Student, also machst deinen Doktor. Und wenn du einen Doktor hast, kannst du dich bei einem der relevanten Labore bewerben. Und dann erarbeitest du dir damit Forschungsarbeiten einen Ruf, bis du dann zu den ganz tollen Laboren kommst und dann richtiger AGI arbeiten kannst. Und dann gehst du auf die 40 zu. Aber ich würde jetzt Geld drauf wetten, dass wenn ich 40 bin, haben wir AGI schon lange. Und bis dahin wird jeder Computer selber Arbeit wie ich machen, nur besser. Also ist der Zug für mich ein bisschen abgefahren. Und jetzt sage ich mir, jetzt lerne ich halt weiter über KI.
Das ist
aber
es
halt.
Ob du halt,
halt
jetzt,
aus Interesse.
Genau, ob du jetzt halt zum Studium gehst, um später definitiv diesen einen Beruf zu machen oder nicht, ob es den dann noch geben wird oder nicht, ist es, glaube ich, trotzdem, also für mich auf jeden Fall gerade erfüllend, das weiterhin zu machen. Weil erstens besteht die Möglichkeit, oder halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass du auf jeden Fall noch ein bisschen in deinen Beruf starten wirst und vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Und zweitens ist alles, was man weiß, in dich investiert und man hat im Prinzip was davon, finde ich.
Ja, also wenn man jetzt irgendwo am Lernen ist, in der Uni oder so, würde ich auch gucken, dass man das Ganze so angeht, dass man versucht, Soft Skills zu lernen und ein bisschen versucht, flexibel zu bleiben im Kopf. Vielleicht ist mal Studium wechseln gar keine schlechte Idee. Einfach ein bisschen den Fokus darauf setzen, flexibel zu bleiben und Skills zu lernen, die in verschiedenen Bereichen anwendbar sind. Und ein bisschen wegzukommen von der Idee, ich lerne jetzt für einen Job, den ich den Rest meines Lebens mache.
Ja.
Weil das ist ja auch keine neue Entwicklung. So in den letzten Jahrzehnten haben wir gemerkt, dass Jobs kurzlebiger werden, sich Bereiche schneller verändern, Skills, die erfordert sind, sich schneller verändern.
Ja, also ich glaube, Flexibilität ist sowieso eine der wichtigsten Sachen, die man mitnehmen kann oder die man entwickeln kann. Weil wenn du flexibel bist, fällt es dir deutlich einfacher, dich auf... ich meine, das ist die Definition von Flexibilität. Es fällt dir deutlich einfacher, dich auf neue Situationen einzulassen. Und das ist eben gut, weil die Welt halt nicht gleich bleibt.
Ja. Es ist nicht hundertprozentig lernbar, weil es ja auch viel mit Intelligenz zusammenhängt. Also Intelligenz ist ja gerade diese kognitive Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben. Das fällt manchen Menschen halt einfacher. Aber es gibt einen Teil, der lernbar ist und da sollte man in sich selbst investieren. Und vielleicht gibt es ja dafür auch bald eine Pille, dass wir alle ein bisschen intelligenter werden.
Die Intelligenzpille.
Ja, in
Würde
die
mich mal interessieren,
Richtung.
Wie die Welt dann aussieht.
Ja, man weiß nicht, ob es besser wäre. Also ich glaube daran, es würde helfen, aber vielleicht so eine Grundvernunft in alle Menschen.
Ja, das, ja. Okay, Grundvernunft, dann muss man aber auch wieder irgendwann die Linie ziehen, wenn alle Menschen dann so vernünftig sind,
ja, man braucht
das,
immer ein
wird
paar...
das Level von Vernunft ja geändert, weißt du?
Ja, dann, und du brauchst immer so ein paar Abenteurer, die ein bisschen unvernünftige Sachen machen.
Ja, das ist es, ja.
Vielleicht ist so ein bisschen Diversität gar nicht so schlecht.
Nö, ich glaube im Gegenteil, dass Diversität generell sehr wichtig ist.
Ja. So, die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Brauchen wir noch Sport, körperliche Bewegung? Müssen Menschen noch fit sein?
Das gibt von mir ein klares Ja. Also,
ja.
Es macht einfach extrem viel Spaß. Wieder die Zeit, die man verbringt quasi. Man lernt Leute kennen, hat diesen ganzen sozialen Aspekt mit da drin. Also für mich auf jeden Fall ein klares Ja. Ich glaube, das hilft auch extrem bei der psychischen Gesundheit und sowas. Definitiv, finde ich.
Ja.
Ich glaube, also Ich glaube, das könnte auch eine der Hauptaktivitäten sein, wenn man irgendwann meinetwegen nicht mehr arbeiten muss oder so. Dass man dann sein Leben damit verbringt, Sport zu machen, sich zu bewegen, Sachen zu erleben. Das ist sehr wichtig, denke ich.
Also ich verstehe den Gedankengang, dass man sagt, ja gut, wir müssen nicht mehr jagen wie früher, müssen nicht mehr aufs Feld, die Sachen kommen per Amazon geliefert, warum sollte ich mich noch bewegen? Aber wir sind ja biologisch immer noch so dasselbe Wesen wie damals. Unser Körper ist gemacht dafür, dass wir laufen, jagen, uns bewegen, klettern. Und für die geistige Entwicklung und Gesundheit ist es wichtig, der Körper wird nicht nur fitter und kann sich besser bewegen, sondern ist auch für unsere Gesundheit wichtig und hilft tatsächlich auch gegen das Altern. Also viele Muskeln und ein fitter Körper hilft gegen das Altern extrem. Eine der besten Sachen, die man machen kann, wenn man jung bleiben möchte. Und ja, gerade wenn wir dann irgendwann nicht mehr arbeiten müssen und sonst nichts zu tun haben, ist Bewegung für viele Menschen wahrscheinlich die Hauptbeschäftigung. neben sich weiterbilden und Entertainment. So. Und damit die nächste Frage. Junge Menschen, sind die noch arbeitsfähig? So, aus der Frage kann man raushören, dass das von einem älteren Zuhörer kam. Aber ich verstehe den Gedankengang und ich teile die Ansicht, dass mit jeder nachfolgenden Generation die Leute sowieso immer weniger in der Lage sind, auf dem Arbeitsmarkt zu funktionieren.
Weil?
Ja, also zum einen glaube ich, dass Social Media und diese ganze Überstrapazierung von unserem Gehirn in jungen Jahren, in den Entwicklungsjahren, die Kinder so kaputt gemacht hat, dass die geistig nicht mehr funktionieren, so 8 Stunden am Tag auf eine Aufgabe konzentriert. Das ist ein Problem. Und die Erwartungen haben sich halt geändert, auch zum Teil durch Social Media. Du siehst praktisch, wie der neumodische Adel die Superreichen leben und denkst dir, warum muss ich mich hier abrackern?
Ja.
Und es ist einfach nicht mehr diese Treue zum Arbeitsplatz da.
Ich glaube, dieser Gedanke, kann die Jugend noch arbeiten, kommt auch viel davon, dass sich die Ansprüche vielleicht generell verändert haben von den Leuten, die in den Arbeitsmarkt starten wollen. Es ist, glaube ich, an vielerlei Stelle so, dass man die Wahl hat, wo man arbeitet. Also ich kenne es jetzt aus meiner Branche. Man kann mehr oder weniger entscheiden, ich möchte dahin, ich möchte dahin, ich möchte dahin. Es gibt viel Fachkräftemangel, es gibt viele freie Stellen, viele Leute werden gebraucht. Und natürlich hat man dann keinen Bock, sich an eine Stelle oder in einer Stelle zu arbeiten, wo deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Du möchtest von deinem Gehalt leben können, du möchtest Spaß an deinem Beruf haben, du möchtest ein vernünftiges Arbeitsumfeld und Ähnliches haben. Und ich glaube, durch diese Wahl, dass man sich einen guten Arbeitgeber aussuchen kann, wird öfter dann auch dieser Eindruck vermittelt, dass die Leute nicht mehr arbeiten wollen, weil die eben nicht Bock haben, auf so eine Stelle, die sie nicht erfüllt, zu gehen.
Ja, aber glaubst du, dass die Leute, wenn sie dann irgendwo arbeiten, noch so leistungsfähig sind?
Ich denke, wenn man für sich die richtige Stelle und den richtigen Beruf gefunden hat, dass du genauso leistungsfähig sein kannst wie vor mehreren Jahren. Ich sehe aber auch den Take von dir, dass das Gehirn von uns einfach ständige Endorphinausschüttung und Ähnliches gewöhnt ist. Ja. Was denke ich dann auch, also ich kenne das von mir selber, es kann zwischenzeitlich schon schwerfallen, sich dann irgendwie auf eine Task oder auf eine Aufgabe oder so zu konzentrieren. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn diese Aufgabe das ist, was ich machen möchte, dann kann ich das immer noch ziemlich gut. Wenn aber du eine Aufgabe machst, wo du keinen Bock drauf hast oder wo du nicht viel Bock drauf hast, dann würde mir das auch sehr schwerfallen, glaube ich.
Ja, vielleicht hilft es, wenn du den perfekten Job hast. Wir sind ja so ein bisschen die Übergangsgeneration. Wir sind beide nicht wirklich mit Social Media und Smartphone groß geworden. So, wir hatten unser erstes Handy, was mit 13 oder so.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann in der weiterführenden Schule.
Ja. Und selbst da gab es ja noch nicht so viel Social Media.
Ja, da konntest du dir per Bluetooth deine Dateien durch die Gegend schicken.
Ja, ich saß letztens im Restaurant und da saß ein Kind, das war noch keine 3 Jahre, das saß am Tisch und hat auf ein Handy gestarrt.
Ja.
Und stell dir vor, das ist jetzt 3. Die nächsten 20 Jahre starrt das auf ein Handy.
Und das Gehirn
und
gewöhnt
nur
sich an diese 10 ständige,
Sekunden Videos.
Und genau, und dieses Gehirn gewöhnt sich an diese ständige Endorphinausschüttung.
Ja.
Oder nee, warte, es ist nicht Endorphin, Glückshormon, du weißt, was ich meine. Ist das Endorphin oder Dopamin?
Dopamin.
Was auch immer. Die Glückshormone oder ähnliches halt.
Ja. Ja, ich glaube, in 20 Jahren ist das Kind einfach ein Zombie. Ich merke das bei mir selber heftig. Also, ich kaufe mir ungefähr einmal pro Jahr einen neuen Monitor. Ich bin mittlerweile bei 4. Meine Videos kamen von normaler Geschwindigkeit auf 1,25, auf 1,5-fache Geschwindigkeit. Ich schaue immer mehr Videos gleichzeitig, lasse bei immer mehr den Ton an, ich habe das Handy offen. Also ich führe praktisch Selbstexperiment durch, ab wann das Gehirn komplett abschaltet. So,
aber du
wie
kannst
sehr
auch
kann
trotzdem,
ich mich geistig überlasten?
Ich habe das genauso. Ich gucke gerne nebenbei irgendwie eine Serie oder Ähnliches. Aber du kannst dich doch auch trotzdem, wenn du eine Aufgabe hast, auf die du Bock hast, kannst du dich doch trotzdem noch darauf fokussieren, oder?
Schwierig. Also, Computerspiele sind ein bisschen eine Ausnahme. Aber selbst da schaue ich andere Sachen nebenbei. Und wenn ich für die Uni oder für die Arbeit was mache, wird es sehr schlecht.
Ja.
Also ich glaube, wenn du meinen Chef fragst, man muss mir Sachen dreimal sagen, ich brauche länger, ich verliere schnell den Faden, den Überblick über das, was ich tue, über meine Aufgaben. Es ist schon schlimm. Und es wird immer schlimmer.
Ich weiß, was du meinst, aber ich würde bei mir wirklich drauf sagen, sehr aufgabenabhängig. Es gibt Sachen, da kann ich das gut, und es gibt Sachen, da bin ich absolut schlecht darin.
Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, ob es Arbeit ist oder Hobby, weil im Hinterkopf ist, ich werde dafür bezahlt, ich muss das jetzt machen. So, ich bin jetzt auf der Arbeit, ich sitze im Büro, ich darf jetzt nichts anderes machen, außer zu arbeiten.
Ja.
Und dann schalte ich so ein bisschen ab. Wenn ich aber jetzt, sagen wir, ich will diese eine Aufgabe für die Arbeit noch erledigen, ich sitze zu Hause im Homeoffice, es ist spät abends, es sieht sowieso keiner, ob ich am Arbeiten bin oder nicht, und ich will die Aufgabe noch fertig machen, dann kann ich mich zum Beispiel besser darauf konzentrieren.
Okay, ich dachte gerade, das nimmt eine andere Richtung, weil ich finde gerade, wenn man so sagt, yo, ich will gerade die eine Aufgabe noch schaffen, ich finde gerade dann kann man sich gut fokussieren.
Ja. Würde ich zustimmen.
Ja. Das ist ähnlich. Also muss ich sagen, Max, wann haben wir telefoniert? War das am Montagabend oder so, wo du mir mit Python geholfen hattest?
Ja.
Ich habe, glaube ich, in der Zeit, habe ich nicht einmal auf mein Handy geguckt.
Ja, und die Zeit ist schnell vorbeigegangen.
Ja, und auf einmal hatten wir Viertel nach zwölf oder sowas. Also das ist dann wieder so ein Beispiel. Es hat mir in dem Moment Spaß gemacht. Ich hatte das Ziel, dieses Skript fertig zu bekommen, dass es läuft, und dann ist die Zeit schnell vergangen und man war nicht dauerhaft abgelenkt.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine der Dinge, woran ich sehr viel Spaß habe, die ich gern machen würde. Und ich glaube, da wäre ich auch beruflich hingegangen, wenn ich damals gewusst hätte, dass es besser bezahlt werden würde, nämlich unterrichten, lehren. Also anderen Leuten was beibringen, macht mir furchtbar Spaß.
Mhm.
Gerade so Sachen, die mich selbst begeistern, wenn ich über KI rede oder Programmieren, habe ich
aber
richtig
Spaß
dran. Aber
du redest auch davon in einem, ich sage jetzt mal in einem Universitätsrahmen, nicht in einem Schulrahmen, wo noch Pädagogik mit dazukommt.
Ich weiß nicht, also Kinder unterrichten kann auch sehr erfüllend sein, aber ich glaube, das ist nur im Kopf so schön, wenn du dann tatsächlich in der Schule bist und da 30 Kinder sind und dich anschreien, dir nicht zuhören, ist wahrscheinlich nicht mehr so cool.
Ja, also ich könnte mir Lehren auch relativ gut vorstellen, aber definitiv nicht, also in der Grundschule auf gar keinen Fall. Weiterführende Schule könnte ich mir auch vorstellen, dass die Oberstufe da schon langsam grenzwertig wird.
Also ja.
Ich könnte mir gut vorstellen, ein Tutorium oder Übung oder ein Modul in der Uni zu übernehmen.
Ja, also das ist ja einer der Gründe, warum ich den Podcast hier und den Blog mache. Einfach weil ich so viel Zeit in diese KI-Sachen investiere und ich einfach Spaß daran habe, mit anderen darüber zu reden, die Sachen zu erklären.
Mhm.
So, wenn ich ein bisschen besser darin wäre, Videos zu machen, würde ich auch Videos darüber machen, wie ChatGPT und Transformer funktionieren. Ich glaube, da hätte ich richtig Spaß dran. Aber ich kann schlecht in der Kamera reden. Aber deswegen rede ich ja so gern mit dir.
Ja, man muss dazu sagen, ich sehe gerade auch Kamerabild von dir.
Ja.
Siehst du, das ist schon quasi am Üben.
Er ist einfacher, wenn du mit jemandem redest. Ich glaube, so alleine.
Ja, also mir fällt das auch auf. Ich gucke die ganze Zeit auf dein Bild.
Ja.
Du hast leider keins, weil ich keine Webcam für meinen PC habe, aber ich gucke die ganze Zeit quasi dir ins Gesicht.
Ja, es ist schöner, wenn man schneiden kann. Ich glaub,
ja, Max, guck mal, ich habe jetzt bestimmt schon 10, 15 Podcast-Folgen mit dir gemacht. Kannst ja mal eine Webcam springen lassen. Nein, alles easy.
Ach, ich wünschte, ich könnte mir auch so vorstellen, auf der Bühne, aber selbst auf der Bühne bräuchte ich, glaube ich, noch irgendeine zweite Person.
Ja, Bühne ist auch nochmal was anderes. Für mich wäre es was anderes, als in YouTube-Video zu reden, weil auf der Bühne hast du dieses direkte Feedback vom Publikum.
Mhm.
In einem YouTube-Video ist es, glaube ich, wie es für mich jetzt am Anfang des Podcasts war. Es war so ein bisschen, es würde wahrscheinlich so ein bisschen erzwungen anfangen.
Ja, und ich hab gemerkt, du fängst an und dann hast du einen Versprecher und dann stoppst du und denkst einfach so, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen.
Ja, genau, das kann ich mir auch vorstellen, dass du dann diesen Anreiz hast, dass das perfekt sein muss.
Ja, in der Unterhaltung würdest du das ja nicht machen.
Ja, und ich finde, das ist jetzt bei dem Podcast ist das auch gewachsen, wenn man so will. Ich erinnere mich an die erste Podcast-Folge, da hatte ich so, ich will nicht sagen, da hatte ich Schiss, aber da wusste ich so ein bisschen ein komisches Gefühl, während man geredet hat und sich dachte, das wird gerade aufgenommen und in ein paar Tagen im Internet hochgeladen. Das ist jetzt mittlerweile bei mir nicht mehr so.
Ja. Okay, apropos Python. So, du hast ja jetzt mit Python angefangen und ich habe von jemand anderem die Frage bekommen, wie funktionieren Programmiersprachen? Weil die Frage war ein bisschen anders formuliert, aber die Frage war, wie kann der Computer die Anweisungen verstehen? Und ich dachte, jetzt, wo du so ein bisschen mit Programmieren anfängst, wäre es ja auch für dich gar nicht so interessant.
Ich erinnere mich noch daran, was du mir gesagt hast, dass es Compiler-Programmiersprachen gibt und den zweiten Begriff weiß ich nicht mehr genau.
Interpreter.
Interpreter-Programmiersprachen, wo Python auch zugehört.
Ja.
Und ich habe das so verstanden, wie du mir gesagt hast, dass eine Interpreter-Programmiersprache, du lädst dir quasi auf dein PC den Interpreter runter, in dem Fall irgendeine Python-Software, schreibst deine Skripte, Notebooks oder ähnliches und über den Interpreter wird das dann als Anweisung für den PC überschrieben. Aber jetzt ist dann auch der Punkt erreicht, wo du besser mal einsteigst.
Ja, also ich komme auch aus der Softwareentwicklung, ich bin jetzt kein... Also witzigerweise hatte ich in meinem Studium mehr als durchschnittlich viele Module zu Compilerbau und so weiter. Also ich habe ein paar Module in die Richtung gewählt. Ich kann da tatsächlich ein bisschen mehr zu erzählen als der Durchschnittsinformatikstudent. Aber ich bin auch kein Experte. Das Grundprinzip von klassischen kompilierten Programmiersprachen ist, du hast deine Programmiersprache, sagen wir C oder C++ oder sonst was. Und da sind klassische Anweisungen wie Variablen zuweisen, if-Bedingungen, Schleifen. Und dann gibt es den Compiler, das ist ein extra Programm, das nimmt diese Textdatei, diesen Code, und übersetzt die in Befehle für den Prozessor. Und zwar funktioniert das über Grammatiken und Automaten. Und das ist sehr viel theoretische Informatik, was da drin steckt, wie man das umwandelt. Einfachstes Beispiel. Was ist ein einfaches Beispiel für einen Befehl? Eine Variablenzuweisung ist ein bisschen zu einfach. Aber so eine If-Bedingung funktioniert auf dem Prozessor-Level so, dass du hast ja einen Vergleich in der If-Bedingung, irgendwie A ist größer als B. Dann wird der erste Wert abgerufen und in ein Register geladen. Dann wird der zweite Wert abgerufen, dann werden die verglichen, dann wird das Ergebnis verwendet für einen sogenannten Jump-Befehl, also eine Prozessanweisung, die an eine andere Adresszeile springt, und das ist dann entweder der nächste Befehl in dem If-Block oder in dem Else-Block. Das ist keine so gute Erklärung. Naja, Punkt ist, der Compiler wandelt das Ganze in binäre Anweisungen um, ganz einfache Operationen, die jeder Prozessor ausführen kann, Addition, Vergleichen, zu einer anderen Zeile springen, eine bestimmte Speicheradresse laden und so weiter. Und das kann jeder Prozessor. Und deswegen gibt es auch so viele Programmiersprachen, weil es relativ irrelevant ist, wie die Programmiersprache aussieht, solange sie einen entsprechenden Compiler hat, der es nachher wieder in dieselben Maschinenbefehle umwandelt. War das verständlich?
Ich konnte dem jetzt einigermaßen folgen, ja.
Okay. Deswegen sind so Umstiege, zum Beispiel Apple hatte das ja, Apple Silicon. Apple hat ja ihre eigenen Prozessoren entwickelt und ist dann von Intel auf ihre eigenen umgestiegen. Und das ist ein deutlich schwierigerer Umstieg, weil Apples Prozessoren andere Befehle verwenden als die Intel-Prozessoren. Das heißt, die ganzen Compiler
müssen alle umgeschrieben werden.
Genau, die Programme für Intel gebaut haben, die Programme liefen dann auf Apple-Rechnern nicht richtig. Und Apple hat etwas ziemlich Geniales gemacht. Die haben, oh, wie hieß das Ding, Rosetta oder so? Die haben extra ein Programm geschrieben, was diese für Intel entwickelten Programme umwandelt, so dass sie auch auf Apple laufen, auf Apple-Chips laufen. Und so haben sie für Entwickler den Umstieg etwas leichter gemacht, weil die hatten keinen Stress, dass sie jetzt das alles für Apple unterstützen müssen, weil es diese Lösung gab für den Übergang. Und dann konnten sich die Entwickler alle Zeit lassen. Und jetzt nach ein paar Jahren unterstützen die meisten Software-Sachen auch ganz nativ Apple-Hardware. So, ja, die Stunde ist schon fast voll. Das war auch die letzte Zuhörerfrage. Sei denn, du hast noch welche?
Nö, nö.
Na gut. Dann, ach, zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wie gefällt dir denn Programmieren?
Ich muss dazu sagen, Programmieren heißt für mich aktuell noch, dass ich mehr oder weniger Videos, die wir von unserem Dozenten vorgesetzt bekommen, erstmal abtippe und versuche zu verstehen. Und dann, wenn ich quasi selber was machen muss, dann sieht das bei mir aktuell noch viel so aus, dass ich ChatGPT frage, wie würde ich jetzt, keine Ahnung, dafür eine Regressionsanalyse durchführen oder sowas. In erster Linie ist es für mich gerade noch nachvollziehen, mehr als selber zu schreiben. Aber das macht mir gerade ziemlich viel Spaß. Und ich sehe es halt auch als extrem nützliches Werkzeug aktuell.
Ja. Also ich glaube, zu verstehen, wie Programmieren funktioniert, wird noch sehr lange nützlich sein. Das Programmieren an sich, merkst du ja jetzt selber, das übernimmt ChatGPT schon ganz gut. Auch das Fehlersuchen. Aber ich glaube, wenn man wirklich Programmieren lernen will, hilft es, wenn man am Anfang versucht, ein paar Sachen ohne ChatGPT selber zu machen. Ja,
weil man hat eben, das ist mir auch aufgefallen, man hat diesen Prozess, man lernt die Syntax dadurch, dass man was falsch macht. Diese Fehler, die man macht, die helfen einem halt.
Da lernt man am meisten, ja.
Ja.
Ich habe aktiv Programmieren verlernt durch ChatGPT. Ich muss gerade auch ein bisschen ChatGPT zurückfahren, ein bisschen selber machen, um nochmal reinzukommen in ein paar Programmiersprachen, die ich nicht mehr so drauf habe. Aber für alle Anfänger, wenn ihr Programmieren lernen wollt, probiert es auf jeden Fall aus. Es ist nicht so kompliziert, wie man denkt, gerade am Anfang. Gerade wenn ihr mit Python anfängt, ist überraschend simpel.
Das kann ich so nur bestätigen.
Am Anfang für Ergebnisse auch gerne ChatGPT nutzen. Nachher, wenn ihr ein bisschen mehr lernen wollt, vielleicht auch mal ohne probieren, ein paar Fehler machen und selber fixen. Und wenn ihr dann versteht, wie es funktioniert, dann kann man auch wieder ChatGPT benutzen, um schneller zu werden. Oder sowas wie GitHub Copilot.
Ja, ich meine, man muss ja ehrlich sagen, wenn man einen Fehler macht, fängt man ja eher an zu googeln, warum funktioniert das nicht?
Ja.
Und sucht sich dann quasi seine Sachen zusammen. Es ist ja nicht so, als müsste man alles auswendig wissen.
Ja. Also ChatGPT nach Erklärung fragen ist immer eine gute Idee.
Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich mega cool finde. Ich konnte mir Code abtippen, vom Dozenten beispielsweise, und konnte mir sagen, was macht der Code? Dann hat ChatGPT da überall Kommentare reingeschrieben. In der Zeile wird der Variable der Wert zugewiesen. Hier wird das Dataframe so und so verändert. Das ist mega praktisch, um es zu verstehen.
Ja, ist schon sehr cool. Das mache ich auch mit C++-Code aktuell. Einfach ein bisschen Pointer-Arithmetik verstehen. Ist super. Also für jeden, das ist auch sehr nützlich, einfach als Fähigkeit zu haben, weil man überraschend viel dann doch einfach, wenn man ein bisschen programmieren kann, automatisieren kann.
Kann ich in meinen Lebenslauf jetzt schon schreiben, Python-Grundlagen gegeben?
Ja, es ist super nützlich. Also in ein, zwei Jahren werden wahrscheinlich Programme wie ChatGPT einfach Software für uns schreiben. Dann musst du noch sagen, was du willst. Ich habe jetzt eine Demo gesehen, wo Leute einfach Apps auf dem Handy zeichnen und dann entstehen die Apps und sind nutzbar. Da musst du selber nichts mehr programmieren.
Krass.
Aber ich denke, selbst in Zukunft, wenn Programme von KIs geschrieben werden, ist es immer noch hilfreich zu verstehen, wie das gemacht wird, weil man häufig, wenn man dann doch mal ein Problem in so Software hat, hilft es zu verstehen, wie der Entwickler damals sich das Ganze gedacht hat und woran es liegen könnte. Kriegt einfach einen anderen Blick auf Software, wenn man es schon mal selber programmiert hat. Na gut, wir sind schon drüber. Dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bye ciao. Bye.